SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Absetzbewegungen bei Economy Suisse. Drei Mitglieder verlassen den Wirtschaftsdachverband, dort aber bleibt man gelassen. Die Krux mit der Corona-Quarantäne.
Wir gehen alle an unsere Grenzen,
sagt diese Schulleiterin aus Bern. Wir zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen und wir fragen unsere Wissenschaftsredaktion, unter welchen Bedingungen eine Verkürzung der Quarantäne Sinn machen könnte. Dann Italien stimmt ab über eine Verkleinerung des Parlaments.
È una battaglia di buon senso, perché non possiamo continuare a pagare.
Das sei eine Schlacht der Vernunft, argumentiert Luigi Di Maio, ehemaliger Chef der Cinque Stelle. Von einem Abbau der Demokratie sprechen die Gegner. Und der Machtkampf um TikTok in den USA. Das Internet werde zum geopolitischen Spielball, sagt die Datenökonomin Aline Blankertz. Was sie damit meint, erklärt sie im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
Dem Bundesamt für Gesundheit, dem BAG, sind 488 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 422. Das sind 14% mehr Fälle als in der Vorwoche. Der Anteil positiver Tests innerhalb der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 3,8%, wie die Zahlen des BAG zeigen. 3 weitere Personen sind gestorben im Zusammenhang mit Covid-19. Die Tageszeitung muss überall in der Schweiz bis spätestens um 12.30 Uhr im Briefkasten liegen. Diese neue Vorgabe macht der Bundesrat der Post und erfüllt damit die Vorgaben des Parlaments. Weiter verpflichtet der Bundesrat die Post dazu, in alle Haushaltungen zu liefern, die ganzjährig bewohnt werden. Bisher galt dies unter anderem nicht für Häuser, die mehr als 2 Minuten Fahrzeit von einer Siedlung entfernt liegen. Die neuen Regeln gelten ab Anfang nächstes Jahr, heißt es in einer Mitteilung. In der Schweiz soll die medizinische Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende verbessert werden. Der Bundesrat schlägt ein Maßnahmenpaket zur sogenannten Palliativcare vor. Ziel sei es, dass alle Menschen in allen Regionen des Landes Zugang zu entsprechenden Angeboten haben, wie es in einem Bericht heißt. Das sei aktuell nicht der Fall. Mit den heutigen Strukturen des Gesundheitssystems sei es zudem nicht möglich, die zunehmende Anzahl sterbender Menschen in der Schweiz angemessen zu behandeln. In Argentinien haben Cyberkriminelle die Passdaten von Hunderttausenden Reisenden gestohlen. Betroffen sind auch gut 11.000 Schweizerinnen und Schweizer. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Die Passdaten stammen von der argentinischen Einwanderungsbehörde. Es handelt sich um Personen, die zwischen Januar und Mitte März nach Argentinien gereist oder von dort ausgereist seien, heißt es. Argentinien hatte sich geweigert, ein Lösegeld für die Daten zu bezahlen. Das Schweizer Außendepartement in Bern hat den Sachverhalt auf Anfrage bestätigt. Man sei mit den argentinischen Behörden in Kontakt. China hat mit einer Militärübung nahe der Formosa-Straße begonnen, der Meerenge zwischen der Volksrepublik China und Taiwan. Dies zeitgleich mit dem Besuch eines Staatssekretärs der US-Regierung in Taiwan. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums nannte die Militärübungen notwendig. Taiwan sei eine innerstaatliche Angelegenheit Chinas, man dulde keine Einmischung des Auslands. Im Rahmen dieser Übung haben sich mehrere chinesische Flugzeuge Taiwan auf wenige Kilometer genähert. Taiwan hat nun seinerseits als Reaktion Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Damit wolle man Chinas Luftwaffe klarmachen, Abstand zu halten, schreiben Medien in Taiwan. Auf der griechischen Insel Lesbos sind in den vergangenen Tagen nach offiziellen Angaben mehr als 5.000 Geflüchtete in das neue Zeltlager gegangen. Mehrere tausend Menschen harren laut dem griechischen Fernsehen weiterhin im Freien aus. Bisher wurden nach Angaben des Migrationsministers 135 Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet. Sie würden im Camp isoliert. Viele Geflüchtete möchten auf das griechische Festland, sie befürchten, im neuen Zeltlager eingesperrt zu werden. Sie erhalten in dieser Forderung Unterstützung von humanitären Organisationen. Das Wetter, heute ist es meist sonnig, über den Bergen bilden sich einige Quellwolken. Morgen hat es im Mittelland und in den Voralpen zunächst Hochnebelfelder, sonst ist es meist noch sonnig. Von Südwesten her gibt es zunehmend Wolkenfelder, vor allem im Westen und Süden sind Regenschauer möglich, bei 23 bis 27 Grad.
Der größte Dachverband der Schweizer Wirtschaft, Economy Suisse, verliert Ende Jahr 3 Mitglieder. Avenergy, die ehemalige Erdölvereinigung, Auto Schweiz, der Verband der Autoimporteure und der Detailhandelsverband Swiss Retail wollen Economy Suisse den Rücken kehren. Wieso und was das für den Dachverband bedeutet, im Bericht von Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schackmar.
Zahlenmäßig fallen die drei Austritte, über die die NZZ heute früh berichtet hat, bei Economy Suisse nicht ins Gewicht. Economy Suisse zählt 20 Handelskammern und 100 Verbände als Mitglieder, die 2 Millionen Arbeitnehmer vertreten. Aber die Austritte von Auto Schweiz, Avenergy und Swiss Retail sind ein Signal, das zeigt, dass es für Economy Suisse schwieriger wird, die teils weit auseinanderliegenden Interessen der Mitglieder unter einen Hut zu bringen. Nehmen wir Auto Schweiz, den Verband der Importeure von Autos und Lastwagen. Der Direktor von Auto Schweiz, Andreas Burgener, sagt zwar, man habe die Mitgliedschaft bei Economy Suisse schon länger zur Debatte gestellt, weil
wir fühlen uns nicht mehr ganz so getragen, wie das vielleicht die Finanz- oder die Pharmaindustrie ist, welche die Economy Suisse sicher hervorragend vertritt.
Den unmittelbaren Auslöser für den Austritt sei aber die Klimapolitik, gibt Burgener zu. Economy Suisse befürwortet eine CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel. Das könnten die Autoimporteure nicht mittragen, sagt Burgener. Auch die Erdölvereinigung Avenergy gibt die Klimapolitik als Grund für den Austritt an. Man glaube, dass der Gewerbeverband die Interessen der Mineralölwirtschaft besser vertreten könne als Economy Suisse, sagt ein Sprecher von Avenergy. Auch Andreas Burgener von Auto Schweiz lobt den Gewerbeverband.
Da fühlen wir uns im Gewerbe besser aufgehoben als bei Economy Suisse.
Allerdings spiele auch Geld eine Rolle für den Austritt, sagt der Auto Schweiz Direktor. Die Corona-Pandemie mit dem Lockdown setze der Autobranche finanziell massiv zu. Und?
Schlussendlich geht alles auch um Kosten. Wo setzen wir welches Geld ein? Und die wirtschaftliche Lage ist jetzt etwas schwieriger und wir haben da zu kämpfen. Und Economy Suisse ist in unserem Budget ein sehr relevanter Posten.
Wie relevant will Burgener nicht sagen. Die Detailhandelsorganisation Swiss Retail spricht ebenfalls von Kostensparen. Man müsse die knappen Mittel in Zukunft direkter einsetzen, sprich selber lobbyieren. Dass man sparen müsse, sei auch eine Folge von Corona, schreibt der Verband. Bei Economy Suisse gibt man sich gelassen. Man habe immer mal wieder Austritte, gewinne aber auch neue Mitglieder hinzu, schreibt Economy Suisse in einer Stellungnahme. Meinungsverschiedenheiten lägen zudem in der Natur eines Dachverbandes. In 90% aller Diskussionen sei man sich jedoch einig.
Charlotte Schackmar. Sie haben Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Anschuldigungen und Gegenanschuldigungen. Der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny belastet das Verhältnis zwischen Europa und Russland schwer. Moskau mache Fehler, der Westen aber genauso, sagt bei uns ein kremlnaher russischer Politologe. Und die Tour de France müsse auch den Frauensport fördern und den Klimaschutz.
Je veux que le Tour de France soit une occasion de promouvoir le sport féminin. Je veux que le Tour de France soit une occasion de promouvoir le respect de la planète.
Sagt der grüne Stadtpräsident von Lyon und erteilt dem Traditionsanlass künftig eine Abfuhr. Auch andere reden von einem Schau- und Werbefenster einer Überflussgesellschaft. Das macht es der Tour schwer, Austragungsorte zu finden, zeigt unser Bericht kurz vor eins. Zuerst Corona-Quarantäne. Derzeit wird in der Schweiz diskutiert, wie lange diese künftig dauern soll. 10 Tage wie bisher oder nur noch halb so lang, 5 Tage. Bevor wir über die Dauer der Quarantäne reden, schauen wir uns an einem Beispiel an, was es im Einzelfall heisst, in Quarantäne zu müssen. Momentan sind rund 17'000 Personen in der Schweiz davon betroffen, darunter viele Schulkinder. Gerade für Schulen und für Eltern ist die Quarantäne eine grosse Herausforderung, wie ein Beispiel aus der Stadt Bern zeigt. Raphael von Matt berichtet.
Martina Zehnhäusern erinnert sich gut an jenen Dienstag vor 2 Wochen, als ihre beiden Töchter von der Schule nach Hause kamen. mit der Meldung, die Lehrerin der siebenjährigen Tochter sei mit dem Coronavirus infiziert.
Für die Kinder war Corona etwas sehr, sehr Schlimmes. Sie waren dementsprechend aufgelöst, weil sie sich Sorgen gemacht haben. Also müssen wir Angst haben? Haben wir jetzt auch Corona? Was passiert jetzt? Und tatsächlich war auch ein großes Thema, können wir jetzt den Papa nicht sehen eine ganze Woche.
Denn normalerweise leben die beiden Kinder zur Hälfte beim Vater. Und tatsächlich hatte die Quarantäneanordnung eine einschneidende Auswirkung auf die Familie. Die jüngere Tochter durfte die Wohnung eine Woche lang nicht verlassen. Und weil sich die beiden Kinder nicht berühren durften, verbrachte die ältere Schwester die Woche beim Vater. Die Familie wurde also vorübergehend auseinandergerissen. Hinzu kam eine schleppende Information durch die Behörden. So meldete sich das Contact Tracing Team erst am Tag danach. Martina Zehnhäusern musste sich die nötigen Informationen zuerst selbst beschaffen.
Ich war nicht verunsichert, aber tatsächlich ärgert sich, glaube ich, jeder Mensch, der nicht sofort informiert wird, wenn es einen Einschnitt in die eigene Freiheit gibt.
Von der Schule fühlte sich Martina Zehnhäusern gut informiert. Doch auch für die Schule der beiden Töchter bedeuten Corona-Fälle einen riesigen Zusatzaufwand, wie Rita Holzer, Co-Schulleiterin im Berner Primarschulhaus Breitenrhein, sagt.
Wir gehen alle an unsere Grenzen, weil es ist nicht mehr möglich zu sagen, und ich habe jetzt Feierabend, wenn ich weiß, hier ist noch eine Information nötig, dort wartet noch jemand auf etwas oder morgen muss ich dort eine Lehrperson haben, die vor der Klasse steht.
So musste sie wegen Corona allein vergangene Woche 22 Stellvertretungen organisieren. Eine davon für die Klasse von Martina Zehnhäuserns Tochter. Bei der Berner Familie blieb die Information durch das Kantonsarztamt spärlich. Erst ganz am Ende der Quarantäne rief wieder ein Contact-Tracer an. Da hätte sich Zehnhäusern mehr Betreuung gewünscht.
Es wird nicht gefragt, brauchen Sie irgendwo ein Sorgentelefon? Sind Sie immer noch symptomfrei? Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig niederschwellig ist.
Konfrontiert mit dieser Kritik, erklärt die Berner Kantonsärztin Linda Nachte.
Das Contact Tracing ist nicht eine Betreuung. Wenn man dort mehr braucht, dann können wir das nicht aus dem Contact Tracing heraus leisten. Rein vom Volumen nicht, das ist richtig.
Man müsse verstehen, momentan gäbe es viel zu viele Quarantänefälle, als dass sich die Contact Tracer intensiv um die einzelnen Personen kümmern könnten. Ein Anruf zu Beginn und einer am Ende, das sei der Standard. So mussten sich Mutter und Tochter alleine organisieren. Sie hätten viel gemeinsam gelesen und Filme geschaut. Und sie habe der Tochter immer wieder die Quarantäne erklärt.
Es waren ja keine PolizistInnen vor unserer Wohnung, die das kontrolliert haben. Also meine Tochter hat mich auch gefragt, es sieht ja niemand, wenn ich in den Garten gehe. Und das stimmt. Und da war dann viel, viel Arbeit, Verständnis schaffen für solche solidarischen Maßnahmen.
Zum Glück sei die Quarantäne überstanden, sagt Martina Zehnhäusern erleichtert. Und sie hofft sehr, dass es sie nicht noch einmal trifft.
Das Beispiel zeigt, es hapert mit der Umsetzung und damit zum Teil auch mit der Akzeptanz der Corona-Quarantäne. Christian Fronburg von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ist das der Hauptgrund, dass sich der Bund Gedanken darüber macht, die Quarantänezeit zu verkürzen?
Ja, ich denke schon. Die meisten, die in Quarantäne müssen, die werden nicht krank, wie in der Familie, von der wir eben gehört haben. Nehmen wir ein anderes Beispiel, eine Hochzeit mit Corona-Fall von den, sagen wir, 100 Personen, die da in Quarantäne geschickt werden, werden im Durchschnitt etwa 5 krank. Mehr sind es nicht, das zeigen die Erfahrungen in den Kantonen. Die anderen 95 Personen, die sitzen also alle gesund 10 Tage zu Hause. Und wenn es jetzt mit neuen Maßnahmen gelingen sollte, deren Wartezeit zu verkürzen, ohne dass dadurch die Gefahr der Weiterverbreitung der Krankheit wächst, dann würde das sicher die Akzeptanz der Quarantäne erhöhen.
Die Schweiz hat mit aktuell 10 Tagen schon eine kürzere Quarantänezeit als viele andere Länder, in denen 14 Tage Quarantäne gelten. Jetzt überlegt man bei uns, auf 5 Tage zu verkürzen. Welche Begleitmaßnahmen bräuchte es denn, damit man das aus epidemiologischer Sicht verantworten könnte? Tests, Maskenpflicht?
Es werden verschiedene Sachen diskutiert, aber im Zentrum stehen sicher die Tests. Man muss die Menschen testen, bevor sie aus der Quarantäne entlassen werden. Denn in manchen Fällen dauert es ja bis zu 14 Tage nach der Infektion, bis man überhaupt Symptome entwickelt. Testen kann man aber auch nicht ab Tag 1 nach der Infektion, denn es dauert 2 bis 3 Tage, bis sich das Virus überhaupt genügend vermehrt hat, sodass man es nachweisen kann. Die Wissenschaftler, mit denen ich darüber geredet habe, die sagen, 5 Tage Quarantäne sei die unterste Limite und es brauche dann sicher einen, besser 2 Tests, um eben wirklich sicher zu gehen, dass die Leute nicht angesteckt sind.
Und dann, wenn das jetzt funktioniert mit diesen Begleitmaßnahmen, wäre eine Verkürzung dann ohne Risiko?
Naja, es bleibt eine Gratwanderung. Der Bund muss da wirklich eine heikle Entscheidung treffen. Und ich denke, einmal gekürzt kann man sie dann kaum wieder verlängern, die Quarantäne. Ich denke, eine wichtige Rolle spielen dabei auch die neuen Schnelltests, die in den nächsten Tagen auf den Markt kommen. Auf die warten jetzt alle. Und so wie es aussieht, sind diese Tests verlässlich genug, damit man sie breit einsetzen kann. Für diese Tests muss man zwar auch noch einen Abstrich in der Arztpraxis machen, aber das Resultat liegt dann schon nach einer Viertelstunde vor und das würde vieles stark vereinfachen.
Wir haben jetzt vor allem über die Quarantäne von Leuten gesprochen, die nachweislich mit Infizierten in Kontakt waren. Wie sieht es denn aus bei Leuten, die aus einem Risikoland zurückkehren? Wie sinnvoll ist die Quarantäne dort?
Ich würde sagen, es ist deutlich weniger zielgerichtet als die Quarantäne im Inland, über die wir jetzt gesprochen haben. Sagen wir, es gibt in einem Land gut 200 neue Fälle in 14 Tagen auf 100.000 Einwohner. Das ist etwa so, wie es derzeit im Kanton Watt ist. Das macht dann auf 500 Rückkehrer aus diesem Land ein Fall. Das ist zugegebenermaßen jetzt eine stark vereinfachte Rechnung, aber sie zeigt eben doch, das gezielte Contact Tracing im Inland, das ist viel, viel wichtiger und viel effizienter. Allerdings hat die Quarantäne nach Auslandaufenthalten natürlich eine abschreckende Wirkung. Wir sind so vorsichtiger, reisen weniger und das hilft natürlich auch, um die Wiederausbreitung der Pandemie zu verlangsamen.
Informationen von Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Besten Dank. Die Italienerinnen und Italiener entscheiden am Wochenende, ob ihr Parlament künftig deutlich kleiner sein soll. Konkret, ob sie wie bisher 945 Abgeordnete oder Senatoren haben sollen oder neu nur noch deren 600. Die Befürworter sagen, dieser Schritt mache Sinn, man könne viel sparen. Die Gegner hingegen sprechen vom plumpen Populismus und einem Abbau der Demokratie. Italien-Korrespondent Franco Battel hat sich die Argumente beider Seiten angehört.
Das ist kein Fußballmatch und das sind auch keine aufgebrachten Tifosi, sondern das ist ein Tumult in der italienischen Abgeordnetenkammer. Handgreiflichkeiten im Parlament, aber auch die fürstlichen Löhne, die üppigen Spesen, haben den Ruf der italienischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier arg ramponiert. Das ist der Hintergrund, sozusagen das Bühnenbild, vor dem der Abstimmungskampf stattfindet. Es war die Protestbewegung der Cinque Stelle, die vor Jahren schon versprach, einen großen Teil der Onorevoli, der sogenannten ehrwürdigen Abgeordneten, nach Hause zu schicken.
È una battaglia di buon senso, perché non possiamo continuare a pagare 945 parlamentari quando in Germania ne hanno 700.
Luigi Di Maio, ehemaliger Chef der Cinque Stelle, spricht von einer Schlacht. Er kämpfe für den gesunden Menschenverstand. Italien könne sich ein so großes Parlament doch schlicht nicht leisten. Deutschland, Frankreich, Großbritannien hätten schließlich auch viel kleinere Parlamente. Darum also der Vorschlag. In Zukunft soll Italien noch 400 Abgeordnete und 200 Senatorinnen und Senatoren haben, etwa einen Drittel weniger als bisher. Die Cinque Stelle begründen diesen Schritt vorab mit dem Geld. Sie wollen sparen bei den Politikern. Ein in Italien gewiss populäres Anliegen. Die vom Komiker Beppe Grillo gegründete Bewegung bedient damit all jene, die aus welchen Gründen auch immer von der Politik oder ganz generell von denen in Rom, vom Establishment, genug haben. Aber es gibt auch namhafte Gegner. Die sagen, bei der Demokratie, den Volksvertretern, solle man lieber nicht sparen. Zu den schärfsten Kritikern gehört Benedetto della Vedova.
Avremo anche una parte importante del territorio italiano sguarnita di rappresentanza. Quindi
reduziere man die Zahl der Abgeordneten, so schließe man einen Teil Italiens aus dem Parlament aus. Della Vedova gehört zu einer kleinen proeuropäischen Partei. Die hätte es in einem deutlich kleineren Parlament tatsächlich schwer, überhaupt noch einen Sitz zu erringen. De la Vedova denkt aber auch an all jene kleinen, bevölkerungsschwachen Regionen, die in einem geschrumpften Parlament nur noch mit einer Handvoll Sitzen vertreten wären. Molise, die Basilicata oder die Abruzzen. Andere Kritiker bemängeln, das Problem sei doch nicht die Zahl der Abgeordneten, sondern deren Qualität, die sich wohl auch in einem kleineren Parlament kaum verbessern würde. Italien hat ein weltweit einzigartiges Polizsystem, denn Italiens Regierung benötigt in beiden Parlamentskammern eine Mehrheit, also im Abgeordnetenhaus wie im Senat. Die Parlamentarier dieser beiden Kammern werden aber aufgrund unterschiedlicher Regeln, also Gesetze, gewählt, was dazu führt, dass die Kräfteverhältnisse der beiden Kammern oft unterschiedlich sind. Genau das ist einer der Gründe, warum Italiens Regierungen so oft wechseln, so instabil sind. Daran aber ändert diese Reform rein gar nichts. Und trotzdem ergeben alle Umfragen ein klares Ja zum kleineren Parlament. Das liegt auch daran, dass namhafte Vertreter fast aller Parteien ein Ja empfehlen. Zu ihnen gehören sowohl Lega-Chef Matteo Salvini wie der Chef der Sozialdemokraten Nicola Zingaretti. Kann also gut sein, dass Italien am Wochenende zustimmt, rund einen Drittel seiner Volksvertreter nach Hause zu schicken. Nicht sofort, aber bei der nächsten Wahl, also bis spätestens in 3 Jahren.
In 9 Minuten ist es 1. Die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny vergiftet auch die Beziehungen zwischen Russland und Europa. Insbesondere die deutsche Regierung verlangt von Moskau Aufklärung. Der Kreml hingegen sieht sich zu Unrecht beschuldigt und reagiert zunehmend gereizt. Diese aggressive Abwehrhaltung der eigenen Regierung kritisiert der russische Politologe Andrei Kortunov. Er sagt aber auch, der Westen trage eine Mitschuld am miesen Klima zwischen Ost und West. Russland-Korrespondent David Nauer hat mit Andrei Kortunov gesprochen.
Deutschland und Russland können nicht mehr miteinander. Die Deutschen haben im Organismus von Alexei Nawalny Novichok gefunden, einen chemischen Kampfstoff, zu dem eigentlich nur staatliche russische Stellen Zugriff haben. Entsprechend besorgt, um nicht zu sagen empört, ist Kanzlerin Angela Merkel. Sie verlangt von Moskau Antworten. Der russische Außenminister jedoch reagiert wenig diplomatisch. Inakzeptabel und lächerlich sei das deutsche Verhalten, sagt er. Andere russische Offizielle verbreiten gar die These, vielleicht hätten ja die Deutschen Nawalny vergiftet, um danach Russland an den Pranger zu stellen. Die Beziehungen zu Deutschland verschlechtern sich schon länger und der Fall Nawalny beschleunigt diesen Abwärtstrend, stellt Andrei Kortunov nüchtern fest. Der Politologe ist eine Ausnahmeerscheinung in Moskau. Er ist Chef einer kremlnahen Denkfabrik, aber dennoch ein kritischer Geist, einer, der sagt, was er denkt, so auch jetzt. Wenn Russland weiter so eine harte Position einnimmt, wenn es Deutschland der Desinformation beschuldigt und die ganze Angelegenheit als Verschwörung hinstellt, dann ist das für unsere Beziehungen nicht gerade hilfreich. Er selber, sagt Kortunov, würde dem Kreml zu einer anderen Strategie raten. Die Schuldigen müssten gesucht und gefunden werden. Man könnte sogar internationale Ermittler einladen. Das alles, um zu demonstrieren, dass die russische Staatsmacht keine Angst hat vor einer Aufklärung des tragischen Vorfalls. Ein solches Vorgehen würde sich besonders anbieten, glaubt Kortunov, weil er nicht den Kreml hinter der Giftattacke vermutet. Ich gehe nicht davon aus, dass der Kreml etwas damit zu tun hat. Dafür ist der Angriff zu brutal. Der Kreml also war es nicht, wenn man Kortunov folgt. Wer es dann aber sonst war, weiß der Experte auch nicht. Und es bleibt eine weitere Frage. Wenn die russische Regierung tatsächlich eine weiße Weste hat, warum reagiert sie dann so gereizt? Kortunov sagt, diese Abwehrhaltung sei schon fast eine Tradition geworden in Moskau. Das hat mit dem schlechten Klima zwischen Russland und dem Westen zu tun. Bei uns wird es so gesehen, dass faktisch eine Art Krieg herrscht mit dem Westen, wenn auch nur ein hybrider Krieg. Und im Krieg sind alle Mittel erlaubt. Die aggressive, ja unverschämte Reaktion Moskaus auf die deutsche Feststellung, dass Nawalny mit Nowitschok vergiftet wurde, ist laut Kortunow also die Folge einer langen Entwicklung, die Folge von Misstrauen, das sich über Jahre aufgebaut hat. Auch der Westen hat sich nicht immer ideal verhalten, sagt Kortunow und blickt 20 Jahre zurück. Damals habe sich Russland integrieren wollen in Europa. Russland wollte etwa den deutschen Autohersteller Opel kaufen. Gazprom wollte auf dem europäischen Gasmarkt eine wichtige Rolle spielen. Und mehr noch, die Russen wollten Reisefreiheit mit Europa und die lästigen Visa abschaffen. Kortunow zählt zahlreiche Beispiele auf, die alle gleich enden. Der Westen stellte ständig irgendwelche neuen Hürden auf und die Russen hatten irgendwann das Gefühl, wir werden ungerecht behandelt. Es kommt immer wieder zum Vorschein, dieses russische Gefühl, nach dem Kalten Krieg vom Westen erniedrigt worden zu sein. Das Verbrechen an Nawalny rechtfertigt dies nicht. Es rechtfertigt auch nicht die schnoddrige Reaktion auf die deutschen Laborergebnisse. Aber das Gefühl ist da, selbst bei gemäßigten Leuten wie Andrei Kortunow.
Die Tour de France erreicht am Sonntag den Arc de Triomphe am Ende der Champs-Élysées in Paris. Wie immer das Ziel des Radrennens. Start- und Etappenziele hingegen ändern von Jahr zu Jahr. Bisher war es für die Tour kein Problem, Etappenorte zu finden. Große und kleine Gemeinden überboten sich jeweils mit Offerten. Für die nächste Tour haben sich die Organisatoren jedoch auch Absagen eingehandelt. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll weiß, warum.
Start zur Tour de France gestern kurz nach Mittag. Das Publikum im Startraum ist auf 1000 Personen beschränkt, eine Corona-Maßnahme. Auch entlang der Straßen gibt es weniger Publikum als sonst. Umso wichtiger wird der Blick durch die Kamera des französischen Fernsehens, das die Tour begleitet. Kurz nach dem Start der Fahrer schwenkt die Kamera ab und schwebt über die schneebedeckten Kuppen des Mont Blanc. Und der Reporter erklärt, was man von diesem Aussichtspunkt alles sieht.
Depuis le Mont Blanc, on voit le Mont Blanc de partout, vous savez, à peu près partout, mais depuis le Mont Blanc, quand vous êtes là-haut, au sommet, vous avez une vue incroyable sur les Vosges, le Jura, jusqu'à la Forêt Noire, le Massif Central, bien entendu, de l'autre côté. C'est un observatoire incomparable.
Tour de France ist Frankreich, vom Fernsehen inszenierte Kamerafahrt durch spektakuläre Landschaften, kurz beste Tourismuswerbung. Doch nicht überall kommt Frankreichs größtes Sportereignis gleich gut an. Zum Beispiel Lyon, am vergangenen Samstag Ziel der 14. Etappe der Tour de France. 600.000 Euro hatte sich die Stadt den Anlass kosten lassen. Dies war noch unter Stadtpräsident Gérard Collomb. Inzwischen wurde dieser abgewählt. Collombs grüner Nachfolger sieht die Tour de France ganz anders. Sie verschmutze die Umwelt und sei eine Veranstaltung für Machos, erklärte Grégory Doucet vor Journalisten.
Je veux que le Tour de France soit une occasion de promouvoir le sport féminin. Je veux que le Tour de France soit une occasion de promouvoir le respect de la planète. C'est pour ça que je me suis exprimé avec, on va dire, avec cette véhémence et cette vigueur.
Die Tour müsse auch den Frauensport fördern und Zeichen in der Umweltpolitik setzen. Lyon werde sich vorläufig nicht mehr als Etappenort bewerben. Eine Absage erhalten hat die Tour de France auch als Rennen. Der Hauptort der Bretagne hätte im nächsten Jahr Ausgangspunkt der Frankreich-Rundfahrt werden sollen. Doch die rot-grüne Stadtregierung sagte ab. Joël Labbé, Vertreter der Grünen im Regionalrat der Bretagne, geht ins Grundsätzliche.
La consommation de carburant pour toute la caravane, donc les déchets qui sont générés aussi par les objets qui sont offerts souvent en plastique fabriqués en Chine. L'image en général du Tour de France avec les gros sponsors, c'est quelque part une tribune de la surconsommation.
Die Tour sei schädlich für das Klima, verursache viel Abfall, auch mit den vielen Plastikwerbeartikeln aus chinesischer Produktion. Durch die massive Werbung der großen Sponsoren wäre die Tour de France zum Schau- und Werbefenster einer Überflussgesellschaft. Joël Labbé vertritt das bretonische Departement Morbihan auch im Senat der Regionalvertretung von Frankreichs Parlament. Dort hat er bei der Sportministerin bereits eine Arbeitsgruppe von Vertretern aus Gemeinden angeregt, die mit der Tour de France Verbesserungen verhandeln sollen.
Je vais interpeller la ministre des Sports pour qu'elle mette en place un groupe de travail entre les élus des villes et l'organisation du Tour de France pour voir comment les choses pourraient évoluer dans le bon sens.
Auch dort sollte gerechte Verteilung der Mittel für den Frauensport zum Thema werden.
L'égalité homme-femme dans le sport et l'égalité de moyens aussi, oui.
Die Tour de France 2020 geht am Sonntag in Paris zu Ende. Klar ist auch, wo sie nächstes Jahr neu starten wird. In der bretonischen Hafenstadt Brest am westlichsten Zipfel Frankreichs. Auch Brest wird rot-grün regiert, aber die Stadt setzt offenbar weiterhin auf den Werbeeffekt der Tour de France.
Aus Paris, Daniel Voll. Es ist eins, gleich reden wir auf SRF 1 und 4 über den Machtkampf um die chinesische Video-App TikTok. Worum es bei diesem Streit geht und warum er weitreichende Folgen fürs Internet haben kann, erklärt die Datenökonomin Aline Blankert im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
Dem Bundesamt für Gesundheit sind 488 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind 14% mehr Fälle als in der Vorwoche. Drei weitere Personen sind gestorben im Zusammenhang mit Covid-19. In Argentinien haben Cyberkriminelle bei der Einwanderungsbehörde die Passdaten von Hunderttausenden Reisenden gestohlen. Betroffen sind auch rund 11.000 Schweizerinnen und Schweizer. Es handelt sich um Personen, die zwischen Januar und Mitte März nach Argentinien gereist oder von dort ausgereist sind. China hat mit einer Militärübung nahe der Formosa-Straße begonnen, der Meerenge zwischen der Volksrepublik China und Taiwan. Dies zeitgleich mit dem Besuch eines Staatssekretärs der US-Regierung in Taiwan. Taiwan hat nun seinerseits Kampfflugzeuge aufsteigen lassen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.